SWR 2 Forum.
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Mutterbilder im Wandel. Am Mikrofon Marie-Dominik Wetzel. Wohl kaum eine Rolle ist heute so schwer zu erfüllen wie die einer Mutter. Sie kann eigentlich nur alles falsch machen. Zu viel oder zu wenig Liebe geben, zu ängstlich oder zu unbekümmert sein, zu ehrgeizig oder zu schwach. Die Herausforderungen und Ansprüche an Mütter sind enorm hoch, denn sie sollen möglichst Familie und Beruf unter einen Hut bringen, voller Einsatz und Hingabe und bitte ohne zu klagen. Im Laufe der Geschichte hat sich die Idealvorstellung einer guten Mutter immer wieder verändert. In der Kunsthalle Mannheim hinterfragt die aktuelle Ausstellung unter dem Titel Mutter alte und neue Mutterbilder und lotet Anspruch und Wirklichkeit aus. Und darüber möchten wir im SWR2-Forum diskutieren. Dazu begrüße ich Claudia Oppitz-Willer-Kahl. Sie ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Basel und forscht seit vielen Jahren zum Thema Geschlechtergeschichte und weibliche Biografien. Frau Oppitz, was verbinden Sie spontan mit dem Begriff Mutter?
Ganz, ganz viele Bilder. Meine eigene Mutter und natürlich auch diese vielen historischen Entwürfe, die dann immer darauf rauslaufen, dass Frau es nur falsch machen kann. Dieses Gefühl von Frau kann es eigentlich nur falsch machen, ist, denke ich, schon eine ältere Problematik und wird eigentlich nur von der Mutter Gottes, die ist quasi die Einzige, die es richtig gemacht hat, und wir anderen werden in diesem Leben nicht auf dieses Niveau kommen, fürchte ich.
Mein zweiter Gast ist Anna-Katharina Hahn. Sie ist Schriftstellerin und hat schon mehrere Romane geschrieben, in denen Mütter die Protagonistinnen sind. Frau Hahn, warum treibt Sie dieses Thema besonders um?
Ja, ich beschäftige mich in meinen Romanen eigentlich viel mit Familien, also nicht nur Mütter. Und ich habe nie gedacht, dass ich mal Kinder haben werde. Ich habe dann eigentlich erst gemerkt, was für eine unglaublich reiche und vielschichtige, gefährliche und problematische Welt sich auch da auftut, als ich meinen ersten Sohn bekam. Und ich habe gedacht, dass ich darüber schreiben muss, dass ich diese Widersprüche, die sich auch für mich selbst daraus ergeben, aufdecken will. Und das fand ich auch in diesen Bildern vom Katalog, ich habe die Ausstellung bis jetzt noch nicht gesehen, einfach großartig, dass da eben auch Mütterbilder gezeigt werden, die brutal sind, die hässlich sind und sowas. Also das nicht nur Maria.
Dann begrüße ich als Dritten in unserer Runde Johann Holten. Er ist Direktor der Kunsthalle Mannheim und Co-Kurator der dortigen Ausstellung Mutter, die am Wochenende gerade eröffnet wurde. Warum eine Kunstausstellung zum Thema Mutter, Herr Holten?
Ja, mit einer Kunstausstellung möchte man natürlich auch Themen aufgreifen, und ich besonders in der Kunsthalle Mannheim, die die Gesellschaft beschäftigen, eben nicht nur Themen, die in der Kunst angesiedelt ist und dann schauen wir uns schöne Bilder an und gehen nach Hause und leben unser Leben weiter, vielleicht bereichern um schöne Bilder, aber doch vergessen. Und da ist natürlich die Diskurse um Geschlechter auch in den letzten paar Jahren, um Familienbilder sozusagen doch ein sehr prägendes, vielleicht nicht ein hartes politisches Thema wie Wahlen oder Gewalt und Terror zum Beispiel, aber doch sehr entscheidende und eben ein Thema, das einfach jeder auch angeht. Jeder hat ja eine Mutter. Einige sind selbst Mütter oder sind nicht Mütter, bewusst, aber auch die, die sozusagen nicht Mütter werden können qua biologischem Geschlecht, haben ja selbst etwas damit zu tun. Das ist, um mit Hannah Arendt zu sprechen, die ja sozusagen das Leben nicht vom Ende heraus 1958 gedacht hat, sondern vom Anfang heraus gedacht haben, geboren sein, das ist etwas, was alle Menschen teilen, und das wollten wir gerne aufgreifen mit dieser Ausstellung.
Und Ihre Ausstellung beginnt mit einem Madonnenbild aus der Renaissance, ein Bild von Dirk Bautz. Wie sieht das aus? Können Sie es vielleicht kurz beschreiben?
Ja, vor einem goldenen Hintergrund sitzt eine archetypische Madonna sozusagen in dem Nichtsraum, und auf ihrem Schoß das Kind vor ihr, von der es ja hunderte bis abertausende Variationen gibt. Es gibt diese harmonische Ruhe und Ausgeglichenheit. Es gibt gar keine Welt drumherum, aber in diese starke Ausprägung, glaube ich, ist dieses sozusagen Marienbild eins der kunstgeschichtliche Bilder, die nicht nur als physische Bilder wirken, sondern eigentlich als mentale Hintergrund in der Gesellschaft eingedrungen ist, in den Köpfen. Und wahrscheinlich sind auch Menschen, die meinen, gar nicht von diesem Bild beeinflusst zu sein, dennoch extrem von diesem Bild beeinflusst. Und deswegen steht sie natürlich am Anfang der Ausstellung und dann auch auf den umliegenden Wänden gleich wieder gebrochen zu werden. Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts nehmen ja nicht dieses Bild unkritisch auf.
Sind das dann wirklich solche Bilder, also diese Madonnenbilder, Frau Oppitz, die heute noch unsere Vorstellung von einer Mutter wirklich prägen, ob wir dessen bewusst sind oder nicht?
Als Historikerin würde ich behaupten, ja. Schlichtweg auch, weil ich denke, dass zum einen das Motiv, Herr Heuten hat es ja schon angesprochen, so vielfältig und auch so überall anzutreffen war und ist. Also natürlich spielen bei uns jetzt Kirchenräume, in denen solche Madonnen ja in jeder Form zu finden sind, vielleicht nicht mehr die zentrale Rolle, aber zumindest insofern, als sich das hier so immer noch ein Stück weit als christliches Abendland definiert und die meisten Leute doch eher noch aus einer christlichen, religiösen Erziehung heraus davon geprägt sind, sagen wir mal, spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Aber es ist eigentlich nicht eine Ikone, sage ich jetzt mal, die nur im christlichen Kontext verortet ist. Also man findet ja eigentlich in allen Kulturen, also zumindest in allen Hochkulturen und in den großen Religionen, wenn man jetzt mal vom Buddha absieht, diese Form weiblicher, ja nicht nur Rolle, sondern auch Übermacht. Also es ist ein hohes Potenzial, ne? Mütter können über Leben und Tod ihrer Kinder entscheiden. Wenn sie sich nicht kümmern, dann sterben die Säuglinge. Es sei denn, man hat eine völlig andere gesellschaftliche Organisation. Frau Hahn hat gerade angesprochen, Familie. Also dort, wo in familienähnlichen Verbänden zusammengelebt wird, spielt natürlich diese Mutter als die Person, die das Kind gebiert und dann auch stillt und so weiter, eine sehr, sehr wichtige und tragende Rolle. Das ist sicher auch mit ein Grund, warum die Marienfigur derartig Wirkung entfalten konnte.
Was ist denn eigentlich so das Wichtigste an dieser Marienfigur im Verhältnis zu ihrem Kind? Was sind das für Adjektive? Was macht sie aus als Mutter?
In gewisser Weise hat Herr Heuten ja schon gesagt, die ist weit weg von allen anderen Problemen, sagen wir mal. Also die ist so in diesem goldenen Rahmen abgeschottet. Diese Dyade, die Mutter und Kind bilden, ist auch wie eine Utopie oder es ist auch eine Wunschvorstellung oder ein Versprechen, sowohl für die Kinder wie für die Mütter eigentlich. Also da ist schon auch mit Absichten ein Abstand zu diesem irdischen Muttersein auch impliziert. Diese Mutter hatte keine Schmerzen bei der Geburt.
Genau.
Die hat auch kein Problem beim Stillen. Die hat weder eine Brustentzündung, noch fehlt ihr die Milch. Also auf eine Art steht sie so ein bisschen jenseits dieser ganzen Probleme. Aber sie ist eben auch immer da. Sie ist zugewandt. Das kann man vielleicht noch ergänzen zu dieser Bildbeschreibung. Sie blickt auf ihr Kind und sieht nichts anderes. Und das ist auch, also manchmal denkt man, wenn es so sein könnte, dann wäre es richtig toll mit dem Muttersein. Am Ende wäre es einem dann furchtbar langweilig. Also ich wollte auch nicht nur meine Kinder, aber auf eine Art ist es eben das Ausblenden aller dieser Widersprüche.
Ja, auf der anderen Seite steckt natürlich jetzt gerade in der Maria, auch in diesem Madonnenbild, für mich jetzt als Katholikin auch ganz stark der Tod drin. Denn dieser Mutter wird ihr Kind sterben und ich sehe da immer noch die Pietà mit dem toten Jesus auf dem Schoß. Und oft hat das Jesuskind ja auch irgendwie einen Schädel in der Hand oder es gibt irgendein anderes kleines Zeichen, dass eben sie das Schlimmste erfahren wird, was einer Mutter geschehen kann. Also da kann ich nie aufhören, dran zu denken. Aber ich empfinde dieses Bild auch eigentlich eher als ein schönes Versprechen und aber auch als eine Würdigung aller Mütter. Also es ist für mich so weit weg von der Realität, dass ich eigentlich nie mich davon gepeinigt oder angestachelt gefühlt habe, das in diese Richtung irgendwie mich zu verbessern. Ich finde Zeitschriften mit Angelina Jolie und ihrer Kinderentourage oder Ursula von der Leyen mit 7 Kindern, und das finde ich unerträglich als Vorbild. Also da kriege ich echt die Krise, wenn ich denke, das sieht so leicht aus und das übt Druck aus, finde ich.
Herr Holten, Sie haben in der Ausstellung, Sie haben schon gesagt, dieses Bild hängt zentral ganz am Anfang und drumherum sind aber eben ganz andere Mutterbilder. Sie haben als Gegenpol zum Beispiel eine Fotoarbeit der finnischen Künstlerin Elina Bruteros, die heißt »Mein Hund ist süßer als dein hässliches Baby«. Erzählen Sie doch bitte kurz, wie dieses Foto aussieht und wie es vor allen Dingen zu diesem Foto kam.
Ja, als Kurator, wenn man so an eine Ausstellung drangeht, dann fängt man natürlich an, sozusagen einerseits mit dem perfekten Madonnenbild zu setzen und sucht dann gleich nach den Gegensätzen, mit der man aufbrechen kann, mit Spannung kreieren kann. Und das ist denn entweder sozusagen durch eine Beyoncé-Mariendarstellung, die sie in Instagram gepostet hat, so überborden mit Blumen drumherum und die zwei Zwillingsbabys so perfekt inszeniert. Dafür hat sie übrigens einen Shitstorm dann auch von ihren Fans noch geerntet, weil denn die da schrieben, ja, also mein Leben mit Zwillingen sieht nun nicht so aus, wie das da auf dem überperfekten Instagram-Post von Beyoncé. Oder es gibt sozusagen dann die queere Mutter Catherine O.P. Aber sehr interessant finde ich eben die wirklich auch dokumentarische Serie von Elina Bruteros. Das ist, wie sie schon, ist jetzt schon angefangen damit, als sie nicht schwanger werden konnte und dann sich in medizinische Behandlung gegeben hat. Und es fängt schon sehr traurig an, aber leider merkt man auch im Laufe der Jahre, wo diese Bilder entstehen, eigentlich eine einsetzende, größere und größere Traurigkeit. Sie sitzt halbnackt und schaut auf ihren Bauch und sieht sie so raus. Was ist falsch damit? Warum klappt das nicht? Man sieht die ganze Palette an Medikamente, die sie da irgendwie ausgelegt hat. Und das, also wer das auch vielleicht selbst im persönlichen Umfeld erlebt hat, welche wirklich auch tiefgreifende hormonelle Behandlungen mit sowas eingeht und was das auch wirklich für zerstörerische körperliche Empfinden sein kann. Und dann die psychologische Komponente, wenn es dann nicht klappt, der kann das diesen Schmerz wirklich auch nachvollziehen, glaube ich. Auf dem vorletzten Bild schaut sie schon besonders traurig in der Kamera hinein. Man merkt, sie weiß nicht, wie es weitergehen soll, bis denn zwei Jahre später sie die Serie damit abschließt, dass sie den Mittelfinger gestreckt in der Kamera hält und auf dem anderen Arm, wo das Baby sonst hätte sein sollen, eben ein Dachshund hält. So. Und sie scheint uns alle da irgendwie so anzustarren mit, ihr könnt mich eben mit all diesen Mutterbilder. Warum muss ich das in mir tragen, dass ich das auf mich sozusagen denn nur als das, als meine Erlösung sehe, nur darin meine Bestimmung auch sehe. Es gibt auch andere Wege zu Glück und zu menschliches Beisammensein. Und diese Absage daran, glaube ich, sagt genauso viel über das Marienbild als Marienbild selbst, weil es eben diese Verbreitung und Dominanz auch von der Muttervorstellung denn eben auch offenlegt.
Eine ganz, ganz starke Setzung. Ich denke, da werden auch viele Besucherinnen und Besucher davor stehen bleiben und wirklich gerade in dieser Verbindung mit diesen Madonnenbildern ist das wirklich eine ganz, ganz starke künstlerische Position. Frau Oppitz, Sie haben es vorhin schon angesprochen, unsere Vorstellung von Mutter, von einer guten Mutter, ist sicher vor allem auch durch unsere eigene Erfahrung geprägt, also unsere Erfahrung mit der eigenen Mutter. Wie haben Sie denn Ihre eigene Mutter erlebt? Wie sehen Sie auch heute Ihre Rolle?
Also mit Sicherheit hat meine Mutter mein Mutterbild sehr stark geprägt und hat mich auch sehr stark geprägt und mein Muttersein. Und da steckt ganz viel Identifikation drin. Ich fand meine Mutter ganz toll. Ich hatte eine sehr gute Beziehung. Ich bin eine Muttertochter. Also man hat ja immer so diese Kategorien. Weiß aber, ich habe noch drei Schwestern. Also wir sind ein ziemlich weiblicher Haushalt und gewesen. Mein Vater, der war auch sehr präsent, aber auf eine Art, dass er das nicht so dominiert hat. Und meine Schwestern haben mit Sicherheit ein anderes Mutterbild. Also es kann sozusagen dieselbe Mutter ganz unterschiedliche Resonanzen in ihren Kindern hervorrufen. Und allein diese Erfahrung hat mir auch ein bisschen geholfen jetzt mit meiner eigenen Mutterschaft. Trotzdem, und ich habe das relativ locker gesehen, also ich habe auch lange Zeit, genau wie Sie, Frau Hein, will ich nicht, brauche ich nicht. Es gibt viel interessantere Dinge, als Kinder in die Welt zu setzen. Und ich meine, als aktive Feministin in den 70er Jahren war das ja absolutes Unding. Da ging es ja immer nur um Verhütung und Abtreibung und wie man eben nicht Mutter wird, um wirklich was zu schaffen in der Welt. Und ich bin dann auch relativ spät erst Mutter geworden. Und das aber dann mit Überzeugung und relativ schnell hintereinander meine zwei Kinder. Und da habe ich auch nicht so viel drüber nachgedacht. Erst im Alltag dann. Da steckte sozusagen der Teufel im Detail. Schlafmangel und so weiter. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, vielleicht hätte ich mir auch mehr ab und zu mal Gedanken machen müssen sollen, was das mit meinen Kindern und mir macht, dass ich so berufstätig bin. Ich habe eigentlich sehr egoistisch als Mutter gehandelt. Ich habe einfach versucht, alles zu schaffen Und wenn es halt nicht klappte, dann, ja, da habe ich mich ins Bett gelegt und mal mit Schlaf geholt, damit ich überhaupt wieder weiter funktionieren kann. Und das, also meine Tochter sagt heute noch, du warst entweder weg oder müde. Was so natürlich auch nicht stimmt. Ich kann mich genau an viele Stunden mütterlicher Fürsorge, einschließlich Elternabenden und Kuchenbacken für ein Kindergartenfest und so weiter erinnern. Aber für meine Tochter war ich einfach nicht da, weil ich oft auch geistig weg war. Also wenn man in so einem Beruf ist, der auch sehr viel geistige Arbeit erfordert, dann sitzt man zwar im Homeoffice, aber man ist nicht da. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Erfahrung, die sie da eingefangen hat.
Frau Hahn, war Ihre Mutter Ihnen Vorbild oder eher ein Bild zum sich davon absetzen?
Also wir haben uns schon sehr aneinander gerieben, aber meine Mutter ist eine ganz starke Persönlichkeit. Aber ich muss sagen, dass ich gerade ihre Leistung auch erst verstanden habe, als ich selbst Kinder hatte und berufstätig trotzdem sein wollte. Denn wie sie das geschafft hat, ich sehe da jetzt auch gerade so ein paar Dinge vor mir. Ja, Geschirr, was nicht aufgeräumt war, Haare im Waschbecken und dass sie auch oft eingeschlafen ist auf dem Sofa. Und trotzdem, sie war immer da und mein Vater, also ich bin eher die Vater, Tochter hat natürlich, wenn er Zeit für uns hatte, hat er tolle Sachen mit uns gemacht. Und das prägt sich ein, während die Alltagsleistung, kochen, Wäsche machen, den Haushalt organisieren, den ganzen Schulkram, Hausaufgaben beaufsichtigen. Das, was eben ja diese Kernerarbeit, die jeden Tag gleich ist und die Kinder selbstverständlich nehmen, die hat sie geleistet. Und erst jetzt, wo ich selber einen ähnlichen Tanz aufführe, ist es mir klar, was meine Mutter da gemacht hat, dass sie gekämpft hat und da gab es kaum Unterstützung. Da gab es Kindergärten, die um 12 Uhr zugemacht haben und da habe ich also schon sehr viel Achtung vor meiner Mutter und wir reden auch viel und ich habe das Gefühl, wir verstehen uns immer besser, je älter ich werde und das ist eigentlich auch eine tolle Sache.
Herr Holten, von Ihnen weiß ich, dass Sie auch eine sehr starke Mutter haben. Wie sehen Sie Ihre Rolle heute?
Ja, das ist ja sozusagen dann vielleicht auch ein Ausgangspunkt, warum ich es interessant fand, ganz persönlich auch mit so einem Ausstellungsprojekt hier damit auseinanderzusetzen. Lustigerweise arbeitet meine Mutter sogar als Studentin denn auch an der Kasse von unserem Partnermuseum dieser Ausstellung, das Museum Louisiana in Dänemark, damals noch eine eher kleinere Institution, als es heute ist. Und damit gibt es sozusagen auch da mehrere Pfade, die zusammenfinden. Und jeder darf ja auch diese Ausstellung damit anfangen, dass er auf Einladung von Yoko Ono, die mit dem Werktitel My Mommy is Beautiful, bitte schreiben Sie eine Nachricht für Ihre eigene Mutter, denn eine Zettel, eine Botschaft da hinterlassen kann. Und ich habe auch eine Botschaft auf Dänisch schon für meine Mutter hinterlassen, die dann sie selbst auch entdecken werden kann, wenn sie in ein paar Wochen mit mir die Ausstellung gemeinsam anschaut. Ja, sie ist wirklich eine erstaunliche Frau und das wird mir auch im Nachhinein mehr und mehr auch bewusst. Das, glaube ich, geht ja auch vielen so, weil man ist ja Gott sei Dank so, wenn es eine gute Familienstruktur ist, dann nimmt man eben das, was getan wird, sozusagen als Kind auch an, als ob es selbstverständlich ist. Man staunt nicht jeden Tag in Dankbarkeit drüber, was alles da geleistet wird. Das Kind nimmt es für sich und wächst damit und dann erst vielleicht im Erwachsenenalter blickt man drauf zurück und denkt, das ist schon eigentlich auch erstaunlich, dass sie gerade in einer totalen Männerwelt, in der Bankenwelt Dänemarks da zu dem absoluten Spitze auch aufgestiegen ist und gleichzeitig es schaffte mit uns als alleinerziehende Mutter, da mich und meinen Bruder und dann drei noch Teenage-Freunde von mir, die teilweise auch bei uns wohnten, nicht nur durch den Alltag, sondern wirklich auch Halt zu geben. So. Und diese Doppelleistung, das ist etwas, was ich auch selbst mich sozusagen damit viel beschäftige und eigentlich auch mein Art von Vatersein denn doch geprägt hat. Und das ist sozusagen eigentlich auch diese Lehre, dass es vielleicht gar nicht nur an das Geschlecht gebunden ist, sondern dass diese Rolle von jemandem gibt Halt, das ist das, was wichtig ist. Und ob man denn sozusagen mit welchem Geschlecht man auch in so einen Beruf reingeht, ist eigentlich auch nicht so entscheidend. Sie tat es zu einer Zeit, bei der es erstaunlich im Nachhinein ist, dass sie es schaffte, tat es aber ohne gerade zu pointieren, dass das erstaunlich ist, sondern tat es vielleicht einfach so brillant, dass gar niemanden in Frage stellte, dass sie das sozusagen denn, obwohl das für ihr Geschlecht ungewöhnlich war, denn auch machen konnte. Und das ist sozusagen da schon auch prägende Erfahrungen, die natürlich bei einem bleiben und die dann auch damit so vielleicht zu tun hat, dass ich einmal eine Ausstellung über das Thema Geld gemacht habe, gutes, böses Geld und denn jetzt eine Ausstellung tatsächlich auch mit dem Ausgangspunkt von Mutter.
Wir sehen all die Aufgaben, Herausforderungen, all die eigenen und gesellschaftlichen Ansprüche an Mütter heute und machen uns ja dabei aber oft gar nicht so klar, dass diese Idealvorstellung, die wir heute so haben, noch gar nicht so alt ist. Frau Oppitz, was weiß man denn über die Mutterrolle? Also dieser Blick in die Geschichte ist ja doch total spannend. Also ich weiß noch, als ich mein erstes Kind bekommen hat, hat mir meine Mutter anstatt all der Ratgeber das Buch von der Elisabeth Badinter in die Hand gedrückt über die Geschichte eben der Mutterrollen. Ja, was weiß man über die Mutterrolle in der frühen Neuzeit und wann spricht man so von diesem Mutterbegriff, den wir jetzt haben?
Ja, also das war sehr schlau von ihrer Mutter, weil tatsächlich in dem Buch, das Sie gerade ansprachen, die Frage gestellt wird, ist Mutterliebe, also diese enge Bindung zwischen der Mutter und dem Kind, wie wir sie eben auch in dieser Madonnenfigur haben und so weiter, ist es eigentlich was Natürliches? Mhm. Also ist es unsere natürliche Ausstattung, A, so zu empfinden und B, entsprechend nicht nur für dieses Kind zu sorgen, sondern auch die Wäsche und das Geschirr und die Haare im Bad und so weiter zu ent- und versorgen? Also da hat sie dann ein großes Fragezeichen dran gemacht und sagt, nein, das ist nicht natürlich. Das ist kein Instinkt. Wir sind ja nicht irgendwie Affen oder Vögel. Wir sind Menschen und das menschliche Verhalten ist eben immer sozial und kulturell geprägt. Und ihre These, die ich bis heute mit Begeisterung mit StudentInnen, also vor allem weiblichen Geschlechts, diskutiere und die immer wieder auch zum Nachdenken anregt, ist ja, dass es im Grunde genommen ein Zeichen unserer Moderne ist, dass wir davon ausgehen, dass das, was wir in der Familie tun, auch unsere Geschlechterrollen über die Familie hinaus, natürlich ist und von der Natur gewissermaßen diktatorisch so eingerichtet wurde. Also jetzt du mach das und du das, also Mann, Karriere, Beruf, Frau, Kind und Kegel. Ich meine, wir sind ja jetzt schon Gott sei Dank in der Postmoderne, da sehen wir das ja auch nicht mehr ganz so eindeutig. Wir haben jetzt eher das Problem mit der Doppelbelastung und den schwierigen Identifikationsproblemen oder Rollenproblemen für Männer und Väter. Aber die These, so kritikwürdig sie im Einzelnen an vielen Punkten ist, also sie behauptet zum Beispiel, es hätte keine Mutterliebe, überhaupt keine Liebe gegeben in der alten Gesellschaft, also in der Zeit vor der Romantik oder also vor dem Ende des 18. Jahrhunderts. Und das stimmt so überhaupt nicht. Also wir haben auch Quellen darüber und allein schon diese lange Geschichte dieser Marienfigur, die ja eine Verkörperung eigentlich der Caritas, also der liebevollen Fürsorge für andere und für Schwäche ist, die spricht da deutlich dagegen. Aber was eben schon richtig ist, ist, dass in dieser Zeit diese Diktatur der Natur erfunden wurde. Mhm. Kaum hatte man den König und teilweise auch die Religion. In dem Moment, wo durch die Aufklärung dieses Modell der religiös geprägten Geschlechterrollen, Familienverhältnisse, die ja dann auch gesellschaftlich sanktioniert waren, in dem Moment tritt die Natur an die Stelle der Religion und schon wieder gibt es diese Art von Diktatur. Und es ist eben noch schlimmer gewissermaßen geworden dadurch, dass die ganze Gesellschaft, das Verhalten der Menschen zueinander im extremsten Fall ja in der Romantik, aber das wirkt bis heute nach, emotionalisiert wird. Also wir sollen uns ja nicht nur in diese Rolle fügen, wir sollen sie auch noch lieben. Wir sollen das lieben, was wir tun. Wir sollen unsere Kinder lieben und wir sollen die Hausarbeit lieben. Also im Grunde genommen sollen wir mit dieser Rolle unser diesseitiges Glück herbei erwirken. Und dass das nicht funktioniert, also man an sich ist ja diese Forschung der Aufklärung, dass der Mensch im Diesseits schon glücklich werden kann und nicht erst wartend, bis er dann nach dem Tod im Jenseits endlich durch Gottes Gnade auf grünen Wiesen wandeln kann. Dieses Versprechen ist ja eigentlich toll, aber das hat dann eben auch zu ganz vielen neuen Zwängen geführt und eben die Mutterrolle ist mit Sicherheit einer, also mit den stärksten Spannungen versehenen Zwänge. Eine andere ist diese Gleichheit aller Menschen, aber Ungleichheit der Geschlechter-Thematik. Das steckt ja da auch ein bisschen mit drin, aber da will ich jetzt nicht auch noch eine halbe Stunde drüber reden.
Aber eben, also diese Vorstellung der Romantik, dieser Kleinfamilie, das gehört ja dann auch nochmal dazu, ne? Nicht mehr die Großfamilie, wo dann auch drumherum noch andere sind, die sich auch kümmern, sondern diese Kleinfamilie und wo die Mutter sozusagen so das Herz, dieses emotionale Zentrum der Familie Familie ist. Das ist ja wirklich eine Vorstellung, eben, die ja so seit der Romantik bei uns herrscht. Herr Holten, als Kunsthistoriker haben Sie da wahrscheinlich auch wirklich direkt Bilder im Kopf, oder?
Ja, das ist ja vielleicht so eine kleine Berufskrankheit, dass man immer an Bilder denkt und denkt, damit ist es viel besser ausgedrückt sozusagen. Und dann kann man darüber reden, um diese Bilder auch anderen näher zu bringen. Und ja, wir setzen mit der Ausstellung aber auch ziemlich den Schwerpunkt ab dem 20. Jahrhundert, weil natürlich da plötzlich politische, soziale Veränderungen, die in der Rolle der Frau mit Stimmrecht und später medizinische sozusagen Änderungen, da ja auch Änderungen natürlich von Mutterschaft und Entkoppelung von Prozesse passieren, die nicht sofort passieren, aber möglich werden. Aber es ist natürlich klar, dass sozusagen das alles passiert, diese Änderung, das neu einsetzende Bild, denn wenn man so sagen würde, im 20. Jahrhundert, besonders auch die feministische Kunst in den 70er Jahren, die ja sehr stark Mary Kelly, denn das Hinwendung zum eigenen schwangeren Bauch als Bild und so, das kann natürlich alles so wirken als Kontrast und als Befreiung, gerade weil davor Bilder geschaffen worden sind, die eben genau den Gegenteil lange auch propagiert haben und damit auch dem Zementieren von das, was Sie sozusagen da, Frau Oppitz, sozusagen eben dem Gesetz der Natur und dem Kleinfamilie und dem 19. Jahrhundert ja wirklich auch biedermeierischen Kunst, die da rausging und wirklich auch Familie als Idealbild auch porträtierte in der Romantik und damit auch eine gewisse Erwartungshorizont schuf. Und dann kommen ganz besonders stark in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts halt immer wieder diese Rebellion dagegen. Leider aber auch nicht immer wirklich die vollkommene Befreiung. Eine sehr für mich auch sozusagen traurige Teil der Ausstellung ist eigentlich nicht ein Bild, sondern ein Song. Joni Mitchells Little Green in dem feministische sozusagen Kunstsektion auch eingefasst ist, weil Joni Mitchell mit dem Song Little Green eigentlich dem Abschied von ihrem Kind auch sozusagen da kundgibt, die sie eben zur Adoption freigegeben hat, weil sie immer noch die romantische sozusagen Genievorstellung vielleicht unterlegen ist, dass es nicht möglich ist, kreativ als Künstlerin, Musikerin zu sein und gleichzeitig ihre Rolle als Mutter und Kreativer im Schaffen von neuen Leben denn auch nachzugehen. Und damit sieht sie sich so ein Schisma hineingezwängt, in der es diese Wahl gibt. Das bemerken wir Gott sei Dank bei den allerjüngsten Künstlern wirklich auch eine deutliche andere Setzung. Wir hatten Laure Provost, eine sehr, sehr erfolgreiche französische Künstlerin, die in der Mitte unserer Ausstellung eine ja, etwas Bedrohliches, vielleicht so Muttertier aufgestellt hat, also eine große Krake eigentlich, der in alle Richtungen rausgreift und sowohl Schutz wie vielleicht auch etwas bedrohlich wirken kann. Aber Laure kam gestern an zur Öffnung und hatte ihr 2 Monate altes Baby dabei im Kinderwagen und als Arte Journal sie interviewen wollte, hat sie sozusagen gleich irgendwie als Statement das Kind sozusagen angelegt am Brust während des Interviews, um da sozusagen auch ihre, es genauso mit ihrer eigenen Rolle als Mutter auch zu verbinden in der öffentlichen Darstellung davon. Und das fände ich wirklich eine sehr schöne Akt und auch ein befreiender Akt. Es hat uns ja auch in Gefahr, weil dann kann das Bild der Supermommy analog zu Beyoncé entstehen, dass wow, sie schafft auch noch das sozusagen, denn man traut sich das, aber das ist doch den Weg nach vorne, den wir auch gehen müssen, dass es nicht diese Schisma gibt, dass man sozusagen da wählen muss, sondern wir müssen Wege finden, das auch so integrieren und dass auch Künstlerinnen dazu stehen und nicht nur das denn im versteckten privaten Bereich tun, sondern da auch sich trauen, das wirklich zum Teil ihrer Arbeit und Teil ihrer öffentlichen Bildes machen, wie zum Beispiel ja auch Premierministerinnen in Neuseeland, die da während der Amtszeit dann auch schwanger werden können und Kinder kriegen.
Oder ja. Schriftstellerinnen.
Ja, absolut. Also ich finde, es ist so wichtig, dass Vorbilder nicht im Instagram-Filter oder in irgendeiner Hochglanzzeitschrift abgebildet sind, sondern dass es wirklich echte Frauen, die vielleicht einen Milchfleck auf der Bluse haben und die sagen, ich bin genervt, die müde sind und die trotzdem das haben. Denn wenn man seine Schwäche zeigt, dann kriegt man auch Hilfe. Und das gilt für alle, egal ob das Väter oder Mütter oder queere Eltern sind. Das heißt doch eigentlich, nur ein Dorf kann ein Kind aufziehen oder so ähnliches. Und das habe ich, weil ich auch aus einem 3-Generationen-Haushalt komme und den selbst auch wieder lebe, erfahren. Das hilft, das ist großartig und man kann das ausweiten. Denn ich habe es in meinen Büchern auch immer wieder thematisiert, dass Frauen einander ja anstatt solidarisch zu sein oft die schlimmsten Feindinnen sind, dass sie sich gegenseitig und ich glaube für Väter gilt das wahrscheinlich auch, dass sie sich miteinander vergleichen und dass das durch diesen Druck wie etwas zu sein hat, also jetzt für meine bürgerliche Schicht zum Beispiel, alles muss bio sein, dann soll man Fahrrad fahren, dann müssen die Kinder müssen alles können, das Kind ist ein Accessoire, an dem die Perfektion der Eltern gemessen wird und meine Frauenfiguren haben damit oft zu kämpfen, also das ist immer so. Und ich fände halt, es wäre ein wirklicher gesellschaftlicher Fortschritt, wenn Kindererziehung auch für Menschen, die keine Kinder haben, irgendwie eine Option ist, nicht die zu haben, weil man sich vielleicht dafür freiwillig entscheidet. Es ist ja auch gut, dass nicht jeder Kinder hat, weil es wahnsinnig anstrengend ist und man muss schon ein absoluter Dienstleistungsmensch sein in den ersten Jahren, um das wirklich gut zu finden. Aber man schafft es nicht allein. Und mich beängstigen und machen wütend diese Supermommis und Daddies, die da immer noch, egal wie die gesellschaftliche Realität sein mag, aufgestellt sind. Ich fand im Katalog, den ich nur gesehen habe, zum Beispiel ganz toll das Bild von der Frau mit dem Netzunterhöschen und der Binde gegen den Wochenfluss, die da steht mit diesem zerknitterten, hässlichen Baby, sie total fertig, ja. Und so ist es. Es ist schön, aber es ist so und nicht so wie bei Beyoncé. Und davon braucht es mehr.
Das ist ja auch etwas, was wirklich in ihren Romanen, dafür sind sie ja auch viel gelobt worden von Kritik und Publikum, dass sie dieses Milieu, dieses gutbürgerliche, akademische Milieu mit diesen Übermüttern und diesem Überlebenskampf zwischen Karriere und Familie und gesellschaftlichem Anspruch eben so gut darstellen. Aber eben auch, wie viel ist davon eben auch der eigene Anspruch. Ich denke, das ist etwas, was in letzter Zeit auch immer wieder diskutiert worden ist. Es gibt natürlich ganz viele Ansprüche, die die Gesellschaft an die Mütter stellt. Also jetzt auch gerade Schule haben wir auch im Lockdown wieder gemerkt. Also es wird als selbstverständlich erachtet, dass die Mütter Zeit haben, all diese Aufgaben auszudrucken und möglichst dann auch mit den Kindern durchzusprechen, wenn nicht gar daneben zu sitzen und das dann pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit abzuschicken. Oder auch sogar bei uns kam die tolle Idee auf, dass die Mütter das dann auch zu einer bestimmten Uhrzeit vormittags in die Schule tragen könnten, die Hefte. Also es gibt schon natürlich solche Forderungen, die von der Gesellschaft, von den Strukturen einem auferlegt werden als Mutter. Aber es sind natürlich auch ganz viele eigene Ansprüche und Vorstellungen dieser Ideale. Welchen Anteil hat da was, Frau Opitz?
Also ich bin sehr dankbar, Herr Holten, dass Sie dieses Beispiel von Joni Mitchell gebracht haben. Das hat mich sofort an Rousseau erinnert. Und um hier jetzt nochmal Baudelaire zu zitieren, Rousseau ist immer an allem schuld. Also insbesondere was diese extrem polarisierten und dichotomischen Geschlechterrollen angeht und auch diese neue Mutterschaft. Also diese praktisch ausschließlich zugewandte Mutter, die sich um sonst nichts anderes kümmert und die eben auch hier, da winkt die Aufklärung, das Jahrhundert der Pädagogik, die natürlich vor allem dafür verantwortlich ist, dass die Kinder was lernen, dass sie gute Staatsbürger werden, dass sie gute Menschen werden, also auch im Sinne von menschliche Werte, Humanität, durchaus aber auch erfolgreich im Beruf und so. Aber er ist als Pädagogik-Vordenker und kreativer Mensch an der Vaterschaft genauso gescheitert wie Joni Mitchell an der Mutterschaft. Und das lässt natürlich bis heute auch die Forschungsmeinungen hochkochen, dass er seine eigenen Kinder ins Asyl gegeben hat. Und das war nicht zur Adoption freigeben, sondern denen ging es da einfach so mies, die sind hintereinander weggestorben. Und die Mutter von diesen Kindern hatte da überhaupt kein Wort mitzureden. Er war der Alleinentscheidende. Aber es zeigt, er hat sich überfordert gefühlt, seinem eigenen Vaterbild zu entsprechen. Aber das darf man natürlich jetzt in unserer bundesrepublikanischen Gegenwart auch nicht vergessen. Wir haben natürlich auch noch eine extrem konservative Familienvorstellung durch den Kalten Krieg und die Tatsache, dass es jahrelang zwei deutsche Staaten gab und in dem einen Staat haben die Mütter sehr wohl gearbeitet und sehr selbstverständlich und haben ihre Kinder in Krippen gegeben, die mehr oder weniger gut ausgestattet waren und haben dann abends noch schnell den Haushalt gemacht. Also das war jetzt vielleicht auch nicht ganz so toll, also von wegen Doppelbelastung. Aber es hat sehr weitgehend wohl auch funktioniert, auch im Anspruch, im Selbstbild der Frauen. Die haben ja sehr jung dann ihre Kinder bekommen und haben danach studiert oder ihre Karriere so weit wie möglich gemacht. Also wir hatten das im anderen deutschen Staat und in der Bundesrepublik wurde das absolute Gegenbild propagiert. Bloß keine externe Kinderbetreuung, bloß keine Hilfe im Haushalt. Das muss Frau ganz allein machen. Die Halbtagsschule, der Halbtagskindergarten, das sind ja alles Erbschaften dieser extremen Polarisierung in unserer ja auch politischen Kultur. Da haben die Frauen ganz schön hohen Preis dafür bezahlt. Mich hat immer irritiert. Also ich finde es irgendwie menschlich noch verständlich. Aber die meisten Frauen haben ja ihre Kinder nicht weggegeben wie Joni Mitchell, sondern sie haben ihren Job aufgegeben. Und das war eigentlich, also noch in meiner Generation, alle haben sie studiert, dann gucke ich mich um, wo sind die alle? Ja, die ziehen ihre Kinder groß. Ich war noch irgendwie die Letzte meiner Art und habe mich da in meiner württembergischen sozusagen Familie, Großfamilie, war ich die Einzige, die berufstätig war und dann auch noch Karriere machen wollte. Und das 1980, 90.
Also ich muss sagen, ich finde es enorm, dass Sie Kinder bekommen und eine akademische Karriere geschafft haben. Denn ich habe, als ich mich so umgesehen habe, auch noch mal bei meinen Vorbildern, also weiblichen Schriftstellerinnen, alle Frauen, die ich gern gelesen habe, als ich eine junge Frau war, waren entweder kinderlos oder Selbstmörderinnen. Und das ist wirklich, also ob das Plath oder Bachmann oder Claire Goll, die zum Beispiel sagt, es gibt keine großen Philosophen im Unterrock, also weiblicher Selbsthass vom Schlimmsten. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal Toni Morrison gelesen habe und gesehen habe, die Frau hat ja Kinder und die hat die relativ spät bekommen und die hat es trotzdem geschafft zu arbeiten. Solche Sachen, das braucht es einfach. Und ich habe mich immer geärgert, Thomas Mann, der hat so viele Kinder und der konnte jeden Tag schreiben. Für Männer ist es selbstverständlich. Ich habe lange auch diese Unzulänglichkeitsgefühle gehabt und mir hat eigentlich dieser Satz von Winnicott, von dem britischen Kinderarzt, von der Good-Enough-Mutter, dass die Mutter eben zwar für ihr Kind da sein muss und natürlich seine Bedürfnisse erfüllen, aber dass es auch nicht super gut sein muss, sondern gut genug und dass ich gut genug bin, so wie ich bin und dass es auch wichtig ist, dass ein Kind nicht die ganze Zeit diese Einheit bildet, sondern dass es irgendwie von der Welt ja auch mal frustriert wird und deswegen die Mutter auch ab und zu das Kind ruhig mal frustrieren darf, damit es selbstständig wird. Und da, also solche Dinge gibt es einfach zu wenig.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie als eine Künstlerin, also als eine Kreativschaffende, das da auch nochmal besonders schwer hatten?
Also so für mich persönlich in meinem Umfeld nicht, weil mein Mann mich immer sehr unterstützt hat und ich auch familiäres Vorbild natürlich hatte und Hilfe. Mhm. Aber so vom Kopf her, dass ich denke, du kannst es gar nicht gut. Du bist nicht gut genug als Schriftstellerin, weil du dich für diese weiblichen Themen interessierst und weil du über diese Dinge schreiben willst, diese trivialen Dinge. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich dachte, es ist wichtig, es muss es geben und das kenne ich noch gar nicht so. Und weil ich es auch wollte. Ich wollte beides ums Verrecken. Ich wollte die Kinder irgendwann und ich wollte weiter Schriftstellerin sein. Und dieser wütende Wunsch, beides zu kriegen, hat dann schließlich dazu geführt.
Herr Holten, es gibt in der Ausstellung viele Beispiele, wie Künstlerinnen sich genau eben damit beschäftigen heute und offen damit beschäftigen, wie kommt das zusammen, ein Leben als Mutter und als Künstlerin. Eine der ersten, die so in den 70er Jahren damit auch offensiv an die Öffentlichkeit gegangen ist, ist ja auch Ulrike Rosenbach. Da haben Sie auch einige Werke von ihr da, die das eben auch wirklich dann zum Thema macht und nicht nur für sich verhandelt in ihren eigenen vier Wänden.
Ja, Ulrike Rosenbach hat ein wunderbares Video schon 1977 gedreht mit ihrer eigenen Tochter. Man sieht nur das Gesicht der Tochter und dann Ulrike Rosenbach hat ganz, ganz rote Lippenstift anscheinend an und sie küsst und küsst und küsst und küsst dieses Gesicht, bis es ganz übersät ist mit roter Farbe, bis es aussieht wie ja fast Blut sozusagen, als ob mit dieser übermäßigen Liebe man ja genauso auch so nah drankommen kann und zerstören und da ist sicherlich auch eine Selbstkritik auch in sich selbst auch die eigene Mutter sein, denn auch anklingen lässt. Ich finde die Kombination in der Ausstellung sehr gelungen von einem männlichen Künstler, Ragnar Kjartansson, Isländer und Sohn eines auch in Island berühmten Persönlichkeit, nämlich eine Schauspielerin. Und er bittet diese Mutter von ihm, neben ihm zu stehen und ihm anzuspucken. Und diese Mutter, die nimmt wirklich mit Werfe diese Rolle an und dreht sich ihrem da großen, erwachsenen Sohn zu und spuckt ihm an. So, ne? Und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und ist natürlich ein Sinnbild dafür, wie genauso mit so viel Liebe, wie Ulrike Rosenbach das 77 thematisierte, man auch natürlich mit genau dem Gegenteil. Also die Traumatisierung, was da in eine lebenslange Beziehung zwischen Kind und Mutter sein kann, was man ja auch vollkommen ehrlich ansprechen sollte. Das ist ja nicht, dass jede Beziehung sozusagen zwischen Eltern und Kind, auch besonders für das Kind, eine Harmonie und Stärke und Gutes mit dem Leben gibt. Und deswegen ist es ja vielleicht auch vollkommen in Ordnung, dass es denn genau auch Menschen gibt, die eben diese Wahlverwandtschaften dessen, was Mutterschaft in der Umschreibung, im Perfekten, die Liebe, die Geborgenheit, wir haben auch so jetzt hier in der Sendung viel immer das mit Mutterschaft verbunden. Und wenn man das denn eben nicht in der eigenen Familie vielleicht bekommt, auch wenn man vielleicht wegen der Sexualität verstoßen ist aus der Familie oder so, dann sucht man natürlich diese Art von menschlicher Bindung, so eine Vorbildperson, einfach auch in anderen Relationen. Und da, glaube ich, ist es sozusagen auch vielleicht ein kleines Plädoyer dafür, dass man vielleicht auch diese Fokussierung darauf, dass das wird am besten in eine biologische Beziehung zwischen Mutter und Kind gegeben, vielleicht auch etwas gelassener in den nächsten Jahren umgehen könnte damit, auch wirklich sagen könnte, das ist sehr schön, wenn es da passiert, aber es kann auch anderswo passieren. Das Wichtigste ist, dass Menschen genau das füreinander sind und da denn auch deswegen vielleicht für eine diversere, multiplere und weniger biologisch gesehene Mutterschaft nach der Geburt denn auch eintreten.
Mhm. Wobei das noch ganz interessant ist, dass die Frauen das jetzt selber auch so vielfältig thematisieren, das ist eigentlich historisch ziemlich neu. Ich finde es schön, wenn Frauen heute das auch aufgreifen und sagen, das ist ein Feld, das interessiert mich, das geht mich total was an und deshalb sage ich da was dazu. Das ist ein Empowerment, was immer wieder neu gewissermaßen notwendig ist, glaube ich.
Und eben auch auf künstlerischer Ebene. Ne?
Genau, also das vor allem und nicht nur oder nicht in erster Linie im eigenen Muttersein.
Ja, ich glaube, was Herr Holten auch gesagt hat, dass man die ganze Sache vielleicht dadurch entkrampft, dass man ein bisschen mehr aufmacht. Also, dass man sagt, nicht nur die Mutter kann dem Kind Liebe geben, sondern der Vater, den haben wir ja jetzt schon mal im Boot, aber einfach auch sagen, die Kinder haben ja auch noch andere Möglichkeiten, Bezugspersonen zu finden. Und dass man einfach sagt, wenn man Kinder hat, man kann durchaus auch aus dieser kleinen Zelle ausbrechen und da ein paar mehr Leute damit beschäftigen, da auch Hilfe annehmen und einfach zeigen, man braucht die und man muss diese Hochglanzfassade nicht aufrechterhalten.
Die große Frage ist ja wirklich, was wird jetzt das Mutterbild in Zukunft verändern? Wie kann man es überhaupt verändern? Was für Faktoren, was für Strukturen, was verändert Gesellschaft denn wirklich?
Große Frage.
Ja, ich meine, Sie sind in Dänemark aufgewachsen, Herr Holten. Skandinavien, jetzt rechne ich mal Dänemark mal kurz dazu, wird uns ja da auch immer so als großes Vorbild vorgehalten. Sehen Sie das so?
Das sind natürlich viele, also Hard Facts, die geschaffen werden müssen. Das muss auch leichter sein mit Kindererziehung und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch sozusagen, das ist wahnsinnig schwierig, auch da reinzugreifen, weil das ist ja auch ist etwas, was Menschen auch sehr, sehr tief prägen. Und man kann ja nicht vorschreiben, auch selbst leider mit Gesetze oder mit Kindergartenförderung, wie die Menschen darauf reagieren. Deswegen glaube ich, es ist wirklich ein langsamer Wandel, der da vonstatten geht. Und ob Skandinavien immer nur vorne dabei ist, gerade Dänemark diskutiert gerade jetzt sozusagen sehr öffentlich auch darüber, dass eigentlich die Gleichberechtigung, die vielleicht weit fortgeschritten ist, nicht richtig weiterkommt. So als ob man hat viel erreicht und dann irgendwann so, dann hakt es sozusagen, weil es denn so Beharrungskräfte, die man nicht richtig mehr irgendwie drankommt. So, das glaube ich, hat sehr viel mit mentale Bilder im Kopf und Bereitschaft auch, denn sich so entkoppeln von Werte, die man irgendwie meinen, richtig zu sein. Aber das ist auch die Schwierigkeit, weil da in den Köpfen vorzudrängen, das können wir ja nicht mit Macht tun. Das ist etwas, was man auch öffnen muss. Und gerade weil Kindererziehen so ein privaten Bereich ist, dann ist es natürlich auch etwas, wo die Gesellschaft dann auch einfach Grenzen stößt damit, was sie überhaupt beeinflussen kann, auch wenn sie von außen natürlich das versucht.
Aber gerade eben die Bilder im Kopf und auch die Vorbilder, das ist ja nicht nur das Thema Ihrer Ausstellung, sondern denke ich auch ein großes Thema eben der Kulturgeschichte, der Mentalitätsgeschichte. Und daran merkt man eben, wie prägend diese ganzen Bilder und Vorbilder sind und wie schwierig es aber auch ist, die langfristig und tiefgreifend zu verändern. Frau Hahn, wenn Sie sich zum Schluss nochmal überlegen, was Ihnen in dem Zusammenhang des Mutterbildes am wichtigsten ist, was würden Sie sagen?
Also ich würde einfach für absolute Ehrlichkeit und realistische Vorbilder plädieren, weil ich glaube, dass es gibt schon an der Elternschaft Dinge, die kann nicht jeder leisten und man sollte da nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim sich befinden und glauben, das wird jetzt alles ganz toll, weil es nämlich anstrengend ist und andererseits habe ich auch was gegen dieses Rumgeheule, das ist alles ganz furchtbar. Ich finde es wunderbar, Kinder zu haben, es ist für mich auch eine riesige Bereicherung meines Lebens und ich finde, wenn man realistisch damit umgeht und auch der Staat, der kann nicht alles richten, ich glaube, dass es da vielmehr wirklich auf diese Unterströmungen ankommt, in den Köpfen und Hilfe ohne Bevormundung finde ich wichtig.
Naja, also das mit dem Privat und Öffentlich, das ist natürlich die große Falle. weil es uns eben dann auch jeweils individuell die Verantwortung aufbrummt. Also gerade die Corona-Pandemie hat ja jetzt gezeigt, wie schnell der Staat sagt, das ist euer Privatvergnügen. Aber da gebe ich Ihnen recht. Am Ende sind wir natürlich die Eltern unserer Kinder und wollen auch nicht, dass uns da ständig irgendwie 13 Leute noch mit reinlabern. Ich glaube, eine völlige Vergesellschaftung im Sinne von Kibbutz, das steht gar nicht zu Gebote, sondern man muss sich eher überlegen, wo könnten denn Hilfestellungen verhindern, dass Frauen sich zurückziehen, frustriert, weil sie die Doppelbelastung nicht mehr aushalten.
Soweit das SWR2-Forum zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Mutterbilder im Wandel. Es diskutierten Claudia Opitz-Villakahl, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Basel, Anna-Katharina Hahn, Schriftstellerin aus Stuttgart und Johann Holten, Direktor der Kunsthalle Mannheim und Co-Kurator der Ausstellung Mutter. Vielen Dank in die Runde und vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominique Wetzel.